重弘入江キャッチクラブ。
Herzlich willkommen hier zurück im Catch Club, meine lieben Freunde. Es ist wieder Zeit für unsere Geschichtsstunde bei In einem Ring vor unserer Zeit. Wir holen wieder die Wrestling-Historie-Bücher raus, schlagen ein neues Kapitel auf und befinden uns dieses Mal im Jahre 2001. Aber ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe meine wertgeschätzten Kollegen an meiner Seite. Zum einen den Mann, der immer die Bodies hit und sie dann den Floor hitten lässt oder so ähnlich. Hier ist Marcel.
Let the bodies hit the floor! Let the bodies hit the floor!
Und zum anderen ist da der Experte, wenn es um das Wrestling der, der Prähistorie geht. Das ist der Mann, der alles gesehen hat. Er hat schon mit Karl Gotch und Terry Funk vor seinem ersten Retirement gecatcht. Hier ist Dieter.
Wow! Guten Tag.
Und, ja, ich habe gesagt, wir befinden uns im Jahre 2001. Genauer gesagt, im Sommer 2001, dem 19. August nämlich, im wunderschönen San Jose, Kalifornien, zum SummerSlam der damaligen noch World Wrestling Federation. Wir befinden uns mitten in der Storyline, die WWF gegen die Alliance. Und ja... den Pay-Per-View habe ich mir ausgesucht. ausgesucht.
Damals auch schon gebookt, mit damals, 8 Jahren.
Damals mit 8 gebookt. Hast du angerufen, hör mal Vince, mach mal WCW gegen WWF, ist bestimmt genau. Cool.
Ich habe gesagt, Vince, du bookst X-Pac beide Titel zu, sonst gibt's dir Ärger, mein Freund.
Sonst schalte ich ab.
Genau, sonst habt ihr hier einen wertvollen Kunden verloren. Nein, und ich habe mir die Show ausgesucht, weil ich mochte die damals sehr. Das war auch mit einer der ersten Oldschool-Pay-Per-Views, die ich damals gesehen habe. Und ja, beim Wiedergucken mochte ich den nicht mehr so sehr. Aber ja, Dieter, du bist ja bekennender WCW-Fanatiker oder Fan. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Hintergründe dieser Alliance-Storyline, die da im Gange war.
Puh, ja, 2001, also dieses Jahr jetzt 20 Jahre, war es nämlich so, dass die WCW pleite ging und legit halt von der WWF aufgekauft wurde. Und das verwurstelte dann man in eine Storyline, welche dann schon quasi bei der letzten Nitro und startete, wo sich dann Vince McMahon reingeschaltet hat. Hallo Leute hier bei Nitro, ich bin hier Vince McMahon, WWF. Ich habe euch gekauft. Und dann schaltete sich Shane McMahon rein. Nee, McMahon hat sie gekauft, aber nicht Vince, sondern Shane. Und dann saß ich da als 8-jähriger Junge vom Fernseher, hab die allerletzte WCW Nitro Folge geguckt, hab ein bisschen geweint und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hab nur gesehen, ja, Shane kauft die WCW, und ich sagte zu meinem Bruder, ja, geht's jetzt weiter? Der so, ich glaube nicht, das war's jetzt wohl. Dann hat mich noch der Sender, also hat mich damals Premiere noch reingelegt, weil ich dann 2 Kanäle weitergeschaltet habe und da war dann auch wieder das WCW-Intro. Aber da fingen sie dann plötzlich an, Nitro von Anfang an zu zeigen. Und ich war schon, Rudi, die zeigen, die machen das weiter. Der so, nee. Und dann so, ach, das ist die allererste Folge. Habe ich ausgemacht.
Wie ist das, weißt du das, wie ist das generell bei Fans, also auch in der Halle und sowas, wie ist das angekommen, dass jetzt da quasi Schluss war oder dass dann da halt Shane im Ring stand und sagt, Leute, ich habe das Ding gekauft.
Eben, also ich glaube, manche hatten wirklich ernsthafte Hoffnungen und auf jeden Fall, es war dann halt so, die ECW hat sich ja ein Jahr vorher schon dicht gemacht und dann ist man hingegangen, hat gesagt, wir machen eine Storyline, die WCW und ECW die gehen jetzt mal in die WWF rein und machen halt eine Invasion. Angeführt von Stephanie und Shane. Also genau, die beiden Geschwister gegen ihren Vater.
Genau, Shane war ja dann der Owner der WCW und in Storyline hat dann quasi Stephanie die ECW gekauft.
Genau, zusammen und mit Paul Heyman.
Auch Shane Shane war ja auch nur in Storyline der Besitzer
der ECW. Genau.
Ja, nur in, ja, natürlich. Und ich glaube, es gab dann schon bei der Raw nach Mania, gab es dann, glaube ich, schon die ersten WCW-Wrestler, die quasi aufgetaucht sind.
Ja.
Und dann hat sich das halt so ein bisschen gezogen und jetzt hier der SummerSlam ist quasi mehr oder weniger so der Höhepunkt und gegen Ende des Jahres war die Story dann halt vorbei.
Genau.
Ich muss sagen, ich hatte immer eine, also viele Leute verfluchen diese Storyline und haben gemeint, dass das ein großer Misserfolg war. Ich habe in meinem Herzen so einen kleinen Softspot für diese WCW gegen WWE Invasion. Ich fand die gar nicht so schlecht aufgebaut. Ich fand das eigentlich okay, wie sie das gemacht haben. Klar, das Plots hat das Problem, dass die Alliance halt überhaupt keine großen Namen hatte. Also, es haben da alle gefehlt. Sting war nicht am Start, Goldberg war nicht am Start, Kevin Nash, Scott Steiner, Ric Flair war nicht am Start. Diese ganzen großen Namen.
Und selbst so Leute wie Rey Mysterio war nicht am Start. Also selbst in der Cruiserweight Division hatten sie ja keine nennenswerten Namen, ehrlich gesagt. Also die sie selbst großgezogen haben.
Genau.
Die ganzen, so ein Eddie war halt schon längst bei der WWE. So ein Eddie, genau. So ein Benoit, so ein Malenko, die waren alle schon bei der WWE. Aber so ein Rey, der war gar nicht da. Der kam erst ein Jahr später zur WWE.
Genau, stimmt. Ja,
und war das ich habe ja gerade Hogan erwähnt, weil die NWO-Leute waren auch komplett nicht am Start.
War keiner von
denen. Die kamen ja später.
Ja, stimmt, die kamen dann separat nochmal. Das lag wohl aber zum einen daran, dass die Verträge bei WCW, die waren wohl gesplittet. Also ein Teil des Rosters hat wohl Verträge bei der WCW direkt und die anderen bei AOL Time Warner, das ist wohl irgendwie eine Tochterfirma von Turner gewesen.
Genau, und darunter Verträge. Waren dann halt auch Leute wie Sting und Goldberg.
Genau, und die konnte die WWE halt nicht übernehmen, weil diese Verträge halt quasi nicht der WCW gehört haben. Und die wurden auch, glaube ich, dann noch für irgendwie ein Jahr oder für die Restvertragslauf wurden diese Leute dann halt auch noch bezahlt quasi, die diese AOL-Verträge hatten. Und so hattest du halt eine Menge Star-Power, die halt gefehlt hatte bei der WCW, so musst du zwangsweise quasi bei dem Pay-Per-View vorher in welchen Steve Austin zum Heel turnen, der sich dann der Lions anschließt, damit du halt irgendwie einen vernünftigen Leader oder einen vernünftigen Top-Namen da irgendwie in der Gruppe hast. Meine Frage an dich, Marcel, wie hast du denn dieses ganze Invasion-Storyline-Ding als jemand auszustehendes, wie hast du das so aufgenommen und wie hat dir das gefallen?
Also bei der Show fand ich es sehr verwirrend, weil ich erstmal, also wenn man das nie aktiv verfolgt hat und auch nie gerewatcht hat, ist es halt wirklich so, wer ist jetzt die Alliance? Sind das jetzt die WWF-Leute? Und dann wird mit diesen zwei Kürzeln halt so viel in zwei Sätzen hin und her geschmissen, also dass du halt da erstmal verwirrt bist, bis du dann halt, okay, ist der jetzt, ne, dieses ganz Klare von wegen so, ey, ich bin hier WCW-Guy, du bist WWF-Guy und so weiter, das hat so ein bisschen gefehlt teilweise. Bei manchen Dingern, wie jetzt beim Cruiserweight Title Match oder sowas, da ist es dann halt, war dann halt sehr klar, wer ist. Aber oft war es so, ja, bist du jetzt Alliance und ist jetzt die Alliance die WCW-Leute oder sind das jetzt die WWF-Leute? What the fuck? Da musste ich vorhin beim Gucken wirklich sehr, sehr sortieren in meinem Kopf. Das hat da viel weggenommen. Und ja, du hast es schon erwähnt, die Star Power. Wenn man die gesamte Storyline betrachtet, die fehlt halt. So ist halt gut gedacht, aber ich glaube, mit den richtigen Leuten, wenn halt NWO, Sting, ne, du hast die ganzen Namen schon erwähnt eben, wenn die dabei gewesen wären, holy fucking shit. Ich glaube, dann hätte diese Storyline richtig, richtig nuts gehen können.
Ja.
Und so hast du halt angefangen, okay, wir machen jetzt hier den Light Heavyweight, beziehungsweise Cruiserweight Title wird geunified, wir unifyen schon mal die Tag Team Titles und solche Nummern.
Ist korrekt. Dementsprechend war natürlich auch hier, also jedes Match war hier tatsächlich auch Alliance gegen WWF. Ich guck gerade nochmal drüber, doch, es müsste jedes Match gewesen sein.
Ja. Naja, außer beim hier wie heißt der Dings, Test und The Dudley Boys gegen Spike Dudley und APA, da wurde das nicht so in den Vordergrund gestellt.
Ja, da war halt eher, also das war eher eine normale Fehde quasi, weil die Dudleys halt ihre Probleme haben mit Spike, mit ihrem Gimmick-Bruder und Test halt den Stress mit der APA hatte. Da war das Alliance-Ding nicht so in den Vordergrund, ist aber quasi dann doch in den Vordergrund gerückt worden durch den Eingriff von Shane McMahon quasi.
Mm, stimmt.
Ja, aber Test ist ja, wenn ich die Promo vorher richtig verstanden habe, ja auch eigentlich ein WCW-Guy gewesen, der gegen die geturnt ist und sich halt mit den Dudley Boys zusammengeschlossen hat.
Andersrum. Er war bei der WWF und ist zur Alliance geturnt.
Habe ich das nicht so gesagt? Ja, dann habe ich es in meinem Kopf gerade auch wieder durcheinander geworfen, aber so meinte ich das tatsächlich. Mm,
ja. Ja, genau, der ist halt...
Ich wusste es richtig, habe es nur falsch gesagt.
Ja, yay. Alles gut. Und ja, wie gesagt, es gab dann halt ständig diese Alliance-Dinger. Es gab einen ganz netten Opener zwischen Edge und Lance Storm. Der war ganz nice. Du hattest dann aber leider halt auch, da fing es halt schon an, du hattest in den ersten drei Matches alleine schon in jedem Match einen Eingriff. Also im IC-Title-Match gab es den Eingriff von Christian, der ja dann ins Leere ging, beziehungsweise hat er ja seinen eigenen Partner getroffen. Dann im Six-Man-Match gab es den Eingriff von Shane und auch so ein dummer Spot, wo, also die Dudleys haben ja da den Tisch rausgestellt und vor den Augen des Referees wirft halt quasi Test Spike Dudley durch den Tisch nach draußen, also von draußen, vom Ring nach draußen durch den Tisch. Der Referee sieht das, aber es juckt ihn halt gar nicht.
Nee, was man halt auch sagen muss hier mit Shane McMahon, kam halt noch später, ich fand es sehr witzig, wie er selber abgehoben ist, wenn er mit dem Titel zugeschlagen hat.
Ja.
Er ist ja wirklich, du hast gesehen, er hat Anlauf genommen, ist gesprungen und quasi im Flug hat er einen niedergeschlagen. Wahrscheinlich, ja, damit er an die rankommt. Keine
ja, wahrscheinlich,
Ahnung.
Wahrscheinlich. Ist ja auch noch ein Ding also kleiner das, als dann die APA-Leute und sowas. Ah nee, das ja, war ein halt, im World Title.
Ist 1,87 Meter, also so klein ist er auch nicht, aber... Das sah schon sehr lustig aus, ja, das, wie das, er da immer hochgesprungen, also quasi flog, um die Leute zu schlagen. Das war sehr witzig.
Ja, Mann. Und im dritten Match halt X-Pac gegen Tajiri, um den Light Heavyweight Title und den Cruiserweight Title zu vereinigen. Da gab es ja dann auch den Eingriff von Albert und den Mist dann halt von Tajiri gegen Albert. Ne, da hieß er noch gar nicht Albert. Doch, war da schon Albert?
Ja, da war der schon Albert. Prinz Albert.
Genau, Prinz Albert. Und X-Factor, bestes Stable und richtig geil. Die kommen einfach mit dem Uncle Cracker-Lied raus und aus die haben das Lied 1:1 genommen. Also das heißt halt eigentlich Dead Factor. Und die haben einfach für diesen Song haben die einfach aus Dead Factor X-Factor gemacht und haben einfach das Lied 1:1 genommen. Richtig geil. Also was heißt geil, aber witzig ist es halt und beste einfach, ja. Das war mega witzig. Das Match war auch okay, würde ich sagen. Also nichts Besonderes, war okay.
Bei der Show... sorry, sag weiter.
Ja, nee, dann erzähl du erst ruhig. Ich hätte sonst nur weiter überlegt. Mach aber ruhig.
Achso. Was ich hier auch gerade bei Cage Match sehe, für die Show hatte Dave Meltzer auf jeden Fall seine 3-Sterne-Kiste rausgeholt.
Ja, habe ich auch gesehen.
3 ein Viertel, 3 ein Viertel, 3,5... Und dann gab es nochmal 4,5.
Ja, das stimmt.
Ja, aber mehr als 3,5 waren, oder sowas, waren alle Matches auch nicht.
Nee. Nein.
Also die waren halt alle, also vom Opener bis Main Event waren alle ganz okay. Das Ladder-Match fand ich persönlich fast ein Highlight.
Echt?
Aber die waren alle so, jo, war cool. Aber jetzt nichts, was mir ewig in Erinnerung bleiben
wird. Nein, auf keinen Fall.
Das ist halt auch ein Ding, da steht wirklich diese Storyline halt, Alliance gegen die WWF so vollkommen im Vordergrund. Das sind halt, eigentlich ist nur wichtig, okay, hier Alliance, also dieser Machtkampf halt quasi. Es ist auch, glaube ich, fast die, am Anfang ist es zumindest irgendwie immer abwechselnd, ne? Erst gewinnt die WWF, das zweite Match gewinnt die Alliance, dann die WWF wieder, ja okay, dann nochmal die WWF, dann die Alliance, ja, ist so ein bisschen, dann sprechen wir noch kurz über das, bitte?
Sag du, Entschuldigung, dann nee, sag
erzähl,
ich, was
erzähl,
ich danach
erzähl,
sagen wollte. Beim Gucken war ich so, schade, dass Drew nicht die Survivor Series genommen hat. Weil die war halt...
Die kenne ich auch.
Weil die halt wirklich, die war ja wirklich so der Abschluss dafür.
Genau, die war wirklich der Abschluss dafür. Ich war auch, als ich die Show geguckt habe, war so, Alter, also die war ja, Ich habe die ja in einem Rutsch geguckt, unsere beiden in einem Ring vor unserer Zeit geguckt. Also diese hier und davor halt den Judgment Day, den sich Marcel ausgewählt hat. Die waren von den Zeiten, glaube ich, ungefähr gleich. Also beides so an die 2,5 Stunden, 2 Stunden 45, irgendwie sowas.
Ja.
Ja, Judgment Day ging 2,5 und die jetzt ging 2,45. Also
ja,
also
genau.
Viertelstunde Unterschied.
Also, ja, also in einem ungefähr ähnlichen Rahmen. Und ich war so, Alter, diese Show, die zieht sich so unfassbar. Also ich fand dieser SummerSlam hier, der hat sich so dermaßen gezogen.
Also der hat sich ja wirklich gezogen. Ich hatte, fiel mir auch beim Judgment Day gucken auf und dann SummerSlam. Du hattest beim Judgment Day, ich kann jetzt gerade mal den Vergleich ziehen, dort ja auch deine Filler-Sachen.
Ja.
Aber du hast denen nicht übertrieben viel Zeit gegeben. Und hier, also da hast du auch deine 4 Minuten, 5 Minuten Sachen. Und hier ja, hast genau. Du halt wirklich 11 Minuten, 7 Minuten, 7 Minuten, 12 Minuten, 16 Minuten, 10 Minuten, 23 Minuten und 15 Minuten. Und es gibt halt Sachen, das hättest du gar nicht so lange ziehen müssen.
Also, ja, vor allem der Co-Main-Event nicht.
Nee, der Co-Main-Event keine 23 ja, Minuten, auf keinen Fall.
Da sprechen wir gleich also, nochmal drüber. Ja. Ich fand das Hardcore-Title-Match, das fand ich unfassbar langweilig. Da habe ich mich nur durchgeskippt. Das hat mich überhaupt nicht gekickt. obwohl ich Jeff Hardy, ja, was heißt mögen nicht, ich habe eine neutrale Meinung zu Jeff Hardy. Also der ist schon ganz cool, aber...
Ja, es war ja so sein Breakout in der Zeit.
Ja, eigentlich schon.
Weswegen das für mich auch so fast das Highlight war, ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ladder-Matches, die ich bisher gesehen habe, haben sie die ganze Zeit nur um einen Leiter herum gekämpft.
Ja.
Also da standen nicht irgendwie 10 Leitern irgendwie am Ring, sondern sie haben halt immer die gleiche Leiter benutzt für alle Spots. Und auch, gut, was dann wiederum nicht so pralle war, dieses Hin und Her, okay, jetzt du machst jetzt irgendwie einen bestimmten Spot mit der Leiter und guck mal, ich kann das auch. Mhm. Und macht dann halt das mit einer kleinen Abänderung, macht das dann der andere. Gut, das war halt nicht so geil, aber halt dieser Kampf um eine Leiter herum, das fand ich halt ganz nice.
Das stimmt.
Das hast du gerade bei modernen Leitermatches halt fast nie, da hast du dann 10 Leitern.
Das war halt keine Materialschlacht, so wie es heute ist.
Genau.
Ja, das ist durchaus korrekt, das kann ich so hinnehmen. Was ich echt gut fand, war...
Danke.
Was?
Ich habe mich bedankt, dass du das so hinnehmen kannst.
Dass du seine Meinung akzeptierst.
Ja, natürlich. Na klar. was ich ein gutes Ding fand, war Jericho gegen Rhino. Das hatte zumindest einen echt guten Aufbau, was man so gesehen hat von dem Highlight-Video. War auch wrestlerisch mit eins der besseren Matches auf der Karte, würde ich sagen. Das war ganz nice gemacht. Aber das fand ich ein bisschen doof, weil Jericho hat ja quasi so einen Schoolboy gemacht und bevor der halt durchgezählt worden ist, hat er den halt in die Walls of Jericho geändert. Und der Referee war halt quasi mit 2 durch und hätte die Hand nur noch einmal auf die Matte werfen müssen, dann wäre der Pin durchgegangen. Aber er hat dann quasi seinen eigenen Pin abgebrochen, kurz vor Ende, um die Submission durchzusetzen. Das war halt so...
Vor allem, du hast ja auch gesehen, der hat die Walls genommen und aus der Walls ja nochmal für 2 Sekunden einen Lion Tamer gedrückt.
Genau.
Und, ja, das fand ich auch ganz cool. Das hat auch Spaß gemacht. Was ich hingegen echt beschissen fand, das sprach auch für die gesamte Story, war das World Tag Team Match.
Alter, das war, also wir haben ja eben schon über Creepy geredet beim Judgment Day, ne? Das ist mindestens auf einer Stufe.
Alter. Wir haben, also, beim Judgment Day haben wir über sexistische Kackscheiße in der Storyline gesprochen und hier bei der Show hast du es sogar 2-mal.
Oh, ja.
Einmal die ganze Nummer, wie Chris Jericho mit Stephanie gesprochen hat.
Ja.
Das war nicht nur von wegen, ja, du bist jetzt hier quasi mein Boss oder auch nicht. Man weiß es nicht genau, weil Invasion Storyline. Aber ich spreche mit dir einfach, wie man in den 80ern mit Frauen gesprochen hat, weil Frauen in Anführungsstrichen nichts wert sind und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist mit so einem creepy Diamond Dallas Page hast du dann nochmal später gesehen, wo ich nicht so, sag mal, wie ideenlos seid ihr eigentlich, Alter?
Ja.
Muss das sein?
Das war halt echt dumm gemacht mit diesem Stalking-Dings dann da halt und
ja, vor allem DDP war jetzt kein Megastar, aber der war halt einer der Namen in der WCW.
Ja, also Und das war von den Leuten, die sie übernommen haben, schon der größte Name, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja, von den Namen klar, aber ich meine jetzt auf die gesamte WCW betrachtet. Ja,
auch auf jeden Fall.
Lag halt natürlich auch daran, wenn die Big Stars selber im Booking-Komitee sitzen, dann werden ja auch andere Leute einfach nicht groß. Auf jeden Fall war das halt so, dass ich das gesehen habe und ich war dann, ey, wie kann man sowas booken, Leute?
Ja, das geht halt gar nicht. Auch, dass sie dann halt diese Bilder quasi auch alle gezeigt haben, wie er halt die Frau halt stalkt.
Aber ich sag jetzt mal eins.
Ja.
Ich weiß endlich, wie Sarah aussieht. Ich wusste es bis zum Gucken nicht.
Mir war so, als ich die gesehen habe, also klar, ich wusste, wie die aussieht.
Ich dachte erst, das wäre wer anders.
Ja, mir war nämlich dann auch so klar, ich gesehen habe, so, okay, ich merke, warum du mit Michelle McCool verheiratet bist. Du hast da eindeutig ein gewisses Typenschema.
Ja, das dachte ich mir natürlich auch, klar.
Und das war so mein Gedanke dann dazu. Ja, wie gesagt, die Story war halt irgendwie doof. Ich fand's aber witzig, wie sie das Match dann aufgebaut haben. Es war ja dann ein Tag-Team-Match mit den Brothers of the Destructors gegen DDP und Who Better Than Canyon. Und das war halt lustig gemacht, dass sie halt dann irgendwie, dass der Taker dann gesagt hat, ja komm Kane, lass hier Canyon einfach aus dem Käfig klettern. Scheiß auf den, weil mit dem haben wir ja eigentlich keine Probleme. Und dann können wir halt DDP jetzt hier alleine in Ruhe verprügeln. Das war ganz cool gemacht, dass sie dann zu zweit dann halt schön auf den Gang sind und gesagt, ja komm, scheiß hier auf Canyon.
Mhm.
Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, aber ja, diese Beat-Up-Phase war dann ein bisschen zu lang vielleicht bei DDP. Dann auch noch die dumme Sache, wie der Undertaker dann im Prinzip erst DDP als seinen Stalker jagt und dann denkt, ja komm, scheiß drauf, setzt ihn aufs Top Rope und sagt, ich lass dich nochmal laufen, verpiss dich von hier, wenn ich dich nochmal sehe, dann bringe ich dich um, aber hau jetzt einfach ab und ihm quasi dann den Sieg hier schenkt, was ja nicht nur heißt, okay, es ist mir quasi egal, dass du meine Frau gestalkt hast, sondern er gibt ja auch noch beide Titel ab.
Ja, wo er dann auch mit Kane diskutiert, ja, während genau. Der gerade rausklettert.
Genau.
Ja, okay, wir holen ihn doch runter, Finish-Sequenz, Ende.
Ja, das war halt total bescheuert und da hat er seine Frau auch gesagt, ja, hör mal hier, ey, was jetzt hier los, ja? Das war halt für mich so, okay, also findest du das jetzt scheiße, dass deine Frau gestalkt hat oder ist dir das jetzt egal? So halt, aber ja gut.
Also das war auch sehr, weiß ich nicht, also
brauchen wir nicht, danke.
Nee, brauchen wir nicht. Ich würde noch gerade über die Main Events sprechen. Sprechen wir erst über den, der einigermaßen okay war. Rock gegen Booker T, das war ein okayes Match, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, hätten vielleicht ein paar weniger Shane-Angriffe, wäre auch gut gewesen. The Rock wird WCW-Champion. Ja, und der Co-Main Event, der war ganz...
Und was mir natürlich gefiel,
ja.
Was ich damals natürlich nicht verstanden habe mit 10, als ich mit 10 WWE angefangen habe zu gucken, so, diesen Titel, den The Rock gewonnen hat, das war der Big Gold Belt aus der WCW und den gab es halt jetzt noch jahrelang bei der WWE.
Ja, das wurde dann halt der WWE World Heavyweight Title, ne?
Genau.
Der dann 2005 wieder eingeführt worden war? War das 2005?
Ne, den gab's dann schon, 2-2-3 gab's den schon. Ah,
2-2, ja genau, 2-2, wo Triple H den überreicht bekommen hat.
Ja.
Ja, also quasi fast direkt, nachdem die Dinger unifiziert worden sind, gab's den ja dann wieder.
Mhm.
Genau, das ist ja quasi der große Abschluss dann bei der Survivor Series, wo alle Titel vereinigt wurden, ne, beziehungsweise die World Title nicht. Die wurden ja dann bei Vengeance vereinigt, wo Jericho ja dann, wie er immer und immer wieder uns ja noch bei AEW auch erzählt, I beat The Rock und Steve Austin in the same night. Das ist ja da dann passiert, wo er dann erst WCW-Champion geworden ist und dann WWF-Champion, dann war er der erste Undisputed Champion
der genau. Geschichte. Und die Card von der Survivor Series habe ich auf. Da kann ich ja gleich kurz mal erzählen, wenn du weitergeführt bist.
Ja, sprechen wir noch kurz über den Co-Main-Event. Ja, der war sowas von overbooked, Alter, ne? Das ging gar nicht, Alter. Also,
das war eine Scheiße.
Das
hat mich einfach völlig verloren.
Ja, also, ja. Weißt du, wenn du denkst, so, okay, Kurt Angle gegen Steve Austin, hört sich eigentlich richtig nice an. Vor allem auch mit dieser Storyline, Kurt Angle war ja auch nicht so wirklich face, sondern auch eher so ein Heel-Tweener-Ding. Steve Austin dann halt der volle Heel, der halt gegen die WWF geturnt ist zur Alliance. aber irgendwie mit dem Rest der Alliance auch nicht so wirklich was zu tun hatte.
Es war halt, also, was sich ja auch direkt rausgestellt hat, fand ich im Promo, er ist geturnt, um Vince McMahon einfach nur abzufacken.
Genau.
Also, das, was er halt schon vier Jahre davor auch schon gemacht hat.
Ja.
Ich mache alles, um Vince abzufacken.
Ja, im Prinzip ja, und gar keinen Bezug hatte zur Alliance. Man hat das gar nicht mal aufgespielt, dass er irgendwie eine Geschichte hat, zum Beispiel zur ECW oder halt vor allem zur WCW halt mit seinen alten Gimmicks und sowas halt, das hat man ja gar nicht.
Ja, mit dem Ringmaster und so.
Ja, der Ringmaster war in der WWE, in der WCW war er ja Stunning Steve Austin bei den Hollywood Blondes.
Boah, Hollywood Blondes, I love it.
Die war cool, ja. Aber cool. Oder halt auch in der ECW oder sowas, das war ja eigentlich also keine großen erfolgreichen Runs, aber dass man das halt so wenigstens so ein bisschen aufgespielt, dass man sagen kann, ja, hier Paul Heyman, der auch quasi so ein bisschen der Leader von der ECW war hinter Stephanie dann halt, sagt, ja, hier, wir haben unsere Geschichte zusammen, das war mal irgendwie mein Manager oder sonst irgend so ein Kram, hat man ja gar nicht aufgespielt, sondern einfach, also es war auch klar dann halt so, Booker T halt so ein bisschen der Star der Alliance halt, vor allem von Shane dann halt.
Eben.
Und ja, aber dieses Match, das war einfach so overbooked dann halt mit, ich glaube, 3 Ref-Bumps oder sowas, und am Ende kam dann der 4. Ref-Bump, der dann erst das Cover gezählt hat bis 2, und dann ihm auf einmal aufgefallen sind, dass da schon 3 andere Refs gebumpt sind und dann vor dem Free-Count dann doch Austin nachträglich disqualifiziert hat.
Vor allem das Geile war, es war halt ein Referee im WCW-Ref-Shirt und war dann so, nee, Austin ist disqualifiziert.
Ja. Das hat man ja vorher nicht so aufgespielt, also dass irgendwie die Referees Partei ergriffen haben in den Matches. Das war, glaube ich, immer abwechselnd. Einmal ein WCW-Referee, einmal ein WWF-Referee.
Genau.
Und, aber die waren ja nicht Partei, sondern das war dann quasi nur in dem Moment dann halt. Und Paul Heyman dann auch quasi vollkommen ausgerastet am Kommentar, meinte, yeah, the referee is right, Austin should be disqualified, nur um dann halt quasi den Titel zu behalten. Ich fand teilweise auch Paul Heyman mega nervig einfach am Kommentar, weil er halt
ja, aber... Ich habe jetzt gerade wieder den Vergleich mit 99, was ja nur 2 Jahre sind.
Ja.
Lieber Paul Heyman als Jerry King Lawler.
Ja, weil Jerry Lawler halt ein sexistischer Spast ist.
Genau, aber und, ich muss sagen, ich fand dieses Jim Ross-Paul Heyman-Ding, fand ich ein bisschen gut.
Ja, die Dynamik. Die hatten eine gute Dynamik.
Ja, genau. Ja,
so, der eine ist ganz klar für die Seite, der andere ist ganz klar für die andere. Und haben halt zwar das Gleiche kommentiert, aber unterschiedlich aufgenommen. Und nicht einfach nur so, ja, das eine ist jetzt ein Color-Commentator, der für die Bösen ist, der andere ist für die Guten. Und deshalb beefen die sich und dazwischen sitzt halt ein Joe Cole, oder wie er heißt, der halt ganz normal die Action kommentiert. So, sondern halt, es hat einen Grund, warum die beiden auf der andere auf die andere Seite ist.
Ja, so, das auch, glaube ich, gegen Ende der Show hat einmal JR Paul Heyman so voll angepappt, meint so, ja, das ist so und so und sowas, kannst du irgendwas dagegen sagen? Nee, ich glaube nicht und sowas, da hat er den voll angepumpt. Und ich fand das teilweise ein bisschen zu übertrieben, dass dann halt so wirklich krass zu sehr da, also klar, man versteht natürlich warum, aber das war mir dann irgendwann irgendwie so zu
viel
halt.
Du, dass das too much war, war klar.
Ja, aber... Dina, erzähl doch mal, was dann, worin das Ganze dann geendet hat bei der Survivor Series.
Wollen wir nicht noch über den Main Event sprechen? Oder willst du das als Abschluss dann machen?
Ja, da gibt.
Oder wollen wir uns die Survivor Series nicht vielleicht für einen anderen in einem Ring vor unserer Zeit aufheben?
Das ist auch eine sehr gute Idee.
Auch das können wir tun.
Lassen wir uns das so tun. Dann machen wir das so. Dann sage ich gar nichts mehr zur Survivor Series.
Ja. Was ich aber noch gerne erwähnen würde.
Ja, bitte.
Ist der qualitative Unterschied beim Wrestling. Wir haben ja vor ein paar Wochen die WCW-Show von 98 besprochen und da habe ich auch schon erwähnt, wie unfucking fassbar behäbig das da im Ring ablief und das hast du hier halt gar nicht mehr. Das halt im Grunde genommen nur mit 3 Jahren Unterschied. Also wie krass sich das Wrestling weiterentwickelt hat. Ja, das ist mir definitiv aufgefallen.
Nee,
auch wenn die Show insgesamt halt eher so meh war, aber du merkst halt, okay, da sind Leute, auch wenn sie groß sind, sie können sich trotzdem ein bisschen bewegen.
Das ist richtig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist korrekt.
Und Tajiri war schon immer ein Creep.
Tajiri war cool.
Ja, aber ich fand ihn damals unfassbar creepy. In den Jahren später, wo ich dann zum Wrestling gekommen bin. Keine Ahnung, der war mir
immer suspekt. Wenn du ihn jetzt sehen willst, guck All Japan.
Nein.
Tajiri.
Außer die machen irgendeine witzige Show, irgendwie Pool Wrestling oder sowas, dann bin ich dabei.
Ja, das ist ja DDT, nicht All Japan.
Aber ich weiß, ja. Aber wenn sie sowas machen würden, dann würde ich mir das definitiv reinziehen.
Ja. Genau. Ja.
ja.
Du bist der Moderator, hau rein.
Über Melvin habe ich ja kurz schon gesprochen, der war okay, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dazu was sagen will.
Nö, der war in Ordnung. Da hab ich mich ehrlich gesagt ein bisschen durchgeskippt.
Ja.
Weil dann war ich auch irgendwann so, oh, ist jetzt auch gut.
Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, die Show hat sich halt auch irgendwie krass durchgezogen. Dann, ich habe es eben schon beim Intro erwähnt, das Team der Show war ja Let the Bodies Hit the Floor. Das ist irgendwie ein komisches
Geiles Theme für eine Wrestling-Show.
Ist ja.
Scheiß Song, aber...
Ach, liebe ich.
Ja, ist ein cooler Song schon. War ja, glaube ich, auch damals irgendwie bei ECW Pay-Per-Views, glaube ich, immer...
Ja, war halt auch sehr, sehr ECW-prägend, das Ding.
Ja.
Weil die ECW kam ja... Da muss ich kurz den Exkurs machen. Die ECW kam ja eh sehr viel über Themes.
Ja, klar, natürlich auch mit Enter Sandman und all sowas halt natürlich.
Mhm.
Das auf jeden Fall. Die haben ja auch da konstant auf irgendwelche Copyrights geschissen oder sowas.
Alter, frag nicht wie. Also die haben richtig auf Copyright geschissen.
Das war denen
Halleluja. Egal.
Ja, wird wohl auch einer der Gründe sein, warum die pleite gegangen sind.
Du, guck dir doch jetzt einfach nur Mexiko an. Oder auch damals Chikara.
Ja,
ist auch, doch dasselbe.
Auch, natürlich, also das, ja klar, aber in Mexiko traut sich halt keiner was zu sagen, weil dann hast du die Kartelle am Hals.
Ja.
Nee, aber ja, das stimmt schon. Aber was ich sagen wollte eigentlich, das ist halt irgendwie, also es ist ein cooles Team, aber passt nicht so wirklich zu diesem Lions-Dings gegen WWF, da hat das irgendwie nicht gepasst, keine Ahnung.
Na, ich fand schon, dass es gepasst hatte, weil es halt einfach so ECW-branded war.
Ja, gut,
und ECW ein Teil, also... Man muss aber auch sagen, dass die ICW jetzt da zu dem Zeitpunkt auch keine Rolle mehr gespielt hat.
Ja, natürlich.
Und, ja. Ehrlich gesagt, wie das Ganze endete, gucken wir uns dann irgendwann anders nochmal an.
Yes, yes. Ja, ich würde sagen, hat doch irgendjemand abschließende Worte zu dem ganzen Bums hier? Will noch irgendjemand irgendwas loswerden? Ansonsten wird jetzt der Deckel drauf gemacht, das Etikett draufgeklebt und dann packen wir das Ding in den Schrank.
Nö.
Lass es uns archivieren.
Gut, dann würde ich sagen, wieder vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Das ist ja dann jetzt quasi das Ende der dritten Staffel von In einem Ring vor unserer Zeit. Und ja, wir sehen dann, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, bis dann und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.
Haut rein. Ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!